ARD. Sprechen wir über Mord. Der Fall Vera Brühne. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Keinen echten Klassiker des Strafrechts, würde ich jetzt sagen, aber ganz sicher einen der aufregendsten und meist diskutierten Kriminalfälle. Im Nachkriegsdeutschland habe ich heute im Gepäck den Fall Vera Brühne. Und bei diesem Fall liegt die fiese Eingangsfrage natürlich schon im Wortsinne nahe, Thomas Fischer. Denn diese Tat ist ja 1960 in Pöcking am Starnberger See geschehen. Und da muss ich Sie als Wahl-Starnberger natürlich gleich zwei Dinge fragen. Erstens, sind Sie schon mal aus touristischen oder wissenschaftlichen Gründen am Tatort in der Heinrich-Knothe-Straße 8 gewesen? Vorbeigefahren, geradelt oder gelaufen? Und zweitens, was sagt man denn so in Starnberg über die Leute aus Pöcking? Ist der Doppelmord typisch für den Ort?
Ersteres, nein. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wo das überhaupt stattgefunden hat. Zweitens, keine Ahnung.
Na gut, dann versuche ich es mit einer Bonusfrage. Wer war denn dieser Heinrich Knothe, nachdem die Straße benannt wurde? Ich würde Ihnen auch Angela Merkel als Telefonjoker anbieten.
Nein, da muss ich das Publikum befragen.
Ich habe das nicht gewusst, ich habe es nachgeschaut. Aber Heinrich Knothe, er lebte von 1870 bis 1953 und war ein deutscher Opernsänger aus der Gilde der Heldentenöre.
Nein, das passt ja.
Das hätte die ehemalige Kanzlerin gewusst, nehmen wir an, oder?
Ja, wahrscheinlich. Wir kennen sie, wahrscheinlich weiß sie das.
Wir nähern uns dem Fall Vera Brühne und dann geht's uns hoffentlich mit den Antworten ein bisschen besser. Ein legendärer Fall und unendlicher Stoff für die Boulevardmedien, aber vielleicht trotzdem auch ein Fall, aus dem wir ein paar Erkenntnisse schöpfen können. Hören wir mal rein, worum es geht.
Die Ermittler finden heraus, dass Braun sich von seiner Geliebten Vera Brühne trennen und sie enterben wollte.
Anklage und Boulevardpresse zeichnen das Bild einer geldgierigen, ruchlosen Femme fatale.
Ich war vorverurteilt.
Doch immer wieder gibt es Zweifel an dem Urteil. War der ermordete Otto Braun wirklich nur ein harmloser Arzt?
18 Jahre lang saß sie in Haft im Frauengefängnis Eichach, bis sie der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß 1979 begnadigte.
Schon Franz Josef Strauß könnte für viele Hörerinnen und Hörer ein Name sein, den man bestenfalls aus den Geschichtsbüchern kennt. Ein lebenslustiger bayerischer Ministerpräsident mit leicht königlichen Zügen. Und suspekt ist 1960 schon, dass Vera Brühne, die verurteilte Mörderin in diesem Fall, als Geliebte von einem Arzt etwas geerbt hat. Und wenn sie dann auch noch das Selbstbewusstsein hat, das sie ganz offenkundig hatte, dann wird sie zu einer geldgierigen, ruchlosen Femme fatale. Thomas Fischer, vielleicht müssen wir auch gleich nochmal klären, was das eigentlich sein soll. Aber ist das strafrechtlich hier überhaupt alles relevant? Warum regen sich alle Leute so auf? Vor der Klärung dieser Punkte bringen wir erstmal etwas Ruhe in die Angelegenheit. Isabel de Mee fasst uns den Fall zusammen.
Sie wird in der Adenauer Republik zum Medienstar wider Willen. Vera Brühne, eine Frau mit der Ausstrahlung einer Hollywood-Diva, soll im April 1960 mit einem Komplizen den Münchner Arzt Otto Braun und dessen Haushälterin Elfriede Klo in einer Villa am Starnberger See getötet haben. Aus Geldgier. Am 19. April 1960, Dienstag nach Ostern, werden die Leichen in der Villa des Arztes entdeckt. Die Polizei geht von erweitertem Suizid aus und unterlässt eine genaue Spurensicherung. Erst als im Testament des Arztes der Name Brühne auftaucht, wird sein Sohn skeptisch. Monate nach ihrer Bestattung werden die Leichen exhumiert und im Schädel des Arztes zwei Einschusslöcher entdeckt. Vera Brühne gerät unter Mordverdacht. Vera Brühne, zur Tatzeit 50 Jahre alt, soll einst die Geliebte Otto Brauns gewesen sein. In seinem Testament hatte er sie zur Erbin einer Villa in Spanien gemacht. Als er überlegt, das Testament zu ihren Ungunsten zu ändern, soll sie gemeinsam mit ihrem Bekannten, dem Montageschlosser Johann Ferbach, den Tod des 66-Jährigen geplant haben. Während Ferbach angeblich in sexueller Hörigkeit zu Brühne den Arzt und seine Haushälterin erschossen haben soll, soll Brühne in Tatortnähe im Auto gewartet haben. Als der Prozess am 25. April 1962 vor dem Landgericht München beginnt, bricht der Verkehr zusammen. Hunderte Schaulustige drängen sich vor dem Gerichtsgebäude. Schon Monate vor Prozessbeginn drucken Zeitungen und Illustrierte seitenlange Artikel, garniert mit privaten Fotos einer Frau, die schon vor einem Gerichtsurteil als glamouröse Mörderin mit ausschweifendem Liebesleben dargestellt wird. Im Prozess sagt ein verurteilter Betrüger aus, dass Ferbach ihm im Gefängnis die Morde gestanden habe. Brünes Tochter Silvia sagt auf Drängen eines Boulevardreporters der Polizei, ihre Mutter habe ihr in allen Einzelheiten von der Tat erzählt. Vor Gericht sagt die Tochter, alles gelogen. Vera Brüne selbst fälscht das Tagebuch ihrer Mutter, versucht Zeugen zu beeinflussen und verwickelt sich vor Gericht in Widersprüche. Ein Brief, geschrieben auf blauem Papier, belastet Brüne. Es ist ein fingiertes Empfehlungsschreiben, in dem Braun seiner Haushälterin angeblich einen Gast ankündigt. Der Brief liegt neben Brauns Leiche. Er soll auf der Schreibmaschine des Untermieters von Vera Brüne getippt worden sein, die sich die Schreibmaschine hin und wieder von ihm ausgeliehen hat. Vera Brüne versucht, den Brief verschwinden zu lassen. Am 4. Juni 1962 werden Johann Ferbach und Vera Brüne wegen Mordes in zwei Fällen zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Die Revision, auch mehrere Wiederaufnahmeversuche, scheitern. Johann Ferbach stirbt 1970 mit 56 Jahren im Gefängnis. Vera Brüne wird 1979 vom bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß begnadigt. Der Fall Vera Brüne erhitzt noch jahrzehntelang die Gemüter. War der Arzt Otto Braun in illegale Waffengeschäfte verwickelt? Was für Kontakte hatte er zum Bundesnachrichtendienst? Könnten ganz andere Leute Interesse an seinem Tod gehabt haben? Nicht einmal der genaue Todeszeitpunkt steht fest. War es Gründonnerstag oder doch Karfreitag? 2001 stirbt Vera Brüne im Alter von 91 Jahren in München. Bis zuletzt hat sie beteuert, unschuldig zu sein.
Und sie ist immer wieder eine femme fatale genannt worden. Und das Ganze spielt in den 1960er Jahren, die doch eigentlich aus heutiger Sicht verklärt so happy und unbeschwert waren. Ich habe mal einen kurzen musikalischen Eindruck aus der Zeit vielleicht ganz passend mitgebracht. Connie Francis ist das gewesen. Ach, die Liebe, sie geht von einem zum anderen. Aber Thomas Fischer, wenn man dann noch erbt und wenn man die Geliebte eines Arztes ist, dann ist man irgendwie gleich zu allem fähig. Ist das so ein bisschen holzschnittartig, das, was die Boulevardpresse damals und ganz, ganz lange bei diesem Fall beschäftigt hat und was den Blick so auf alles Tatsächliche in dieser Sache verstellt?
Ja, kann man so annehmen wahrscheinlich, ja. Obwohl jetzt das schlichte Erben reicht noch nicht aus und Geliebte eines Arztes wahrscheinlich auch nicht, aber die Mischung macht's dann. Und diese ständige Vorhandensein eines untergründigen Sexualbezugs hat's natürlich vor allen Dingen ausgemacht. Ich bin ja 1953 geboren und ich kann mich so ganz dunkel erinnern, in meiner Kindheit, Vera Brüne hat mir was gesagt. Ich wusste allerdings nicht, worum es da geht oder was das überhaupt ist. Aber Vera Brüne war irgendwie...
Wichtiger Name auf dieser Welt.
Irgendwie wichtig, ja. Also, und irgendwie schien mir das, glaube ich, schon als Achtjähriger irgendwas Verruchtes war das. So Vera Brüne, so richtig wurde darüber nicht gesprochen, aber es war halt ständig irgendwie präsent. Jedenfalls in meiner Kinderwelt auch am Rande. Mhm. So war das. Und bezeichnend ist ja eigentlich, wenn man sich die damalige Presse nochmal so vor Augen hält oder die Erinnerungen, die jetzt die heutige Presse oder die Presse der letzten 10 Jahre vielleicht oder 20 Jahre da nochmal geweckt hat. Eine ganz häufige und Hauptbezeichnung für die Frau Brüne war ja, sie sei eine Lebedame. Das Wort kannte ich auch schon 1962, aber ich wusste natürlich nicht, was das sein könnte, eine Lebedame. Und hab mir das immer so vorgestellt, so wie Sophia Loren oder so, ja, also mit so einem Nerzmantel, dachte ich, das ist eine Lebedame.
Geht und, von einem zum anderen.
Ja, das, so weit war meine Fantasie noch nicht entwickelt mit 8, obwohl ich da natürlich auch schon zahlreiche gescheiterte Liebesbeziehungen in der Grundschule hinter mir hatte, aber das habe ich mir nicht so richtig vorgestellt. Es war irgendwie verrucht und irgendwie Vera Brüne, so eine ordentliche sauerländische Hausfrau, hatte mit der auf gar keinen Fall was zu tun, das war mir klar.
Vielleicht hören wir nochmal, um uns noch ein bisschen besser ein Bild von der Situation machen zu können, in 1, 2 akustische Dokumente von damals rein. Mein Kollege Bert Schnitzler war damals der Reporter, der am Tag des Urteils gegen Vera Brüne über die Umstände berichtet hat. Und sagen wir mal ganz vorsichtig, aus heutiger Perspektive hat er das doch dann auch schon arg mitfühlend getan.
Nach dem Urteilsspruch heute Morgen wurde Vera Brüne, die ihr Gesicht unter einem Kopftuch verdeckt hatte, durch hunderte von Zuschauern gezerrt. Zwei Justizwachtmeister schleppten mehr als führten die Frau durch die gaffende Menge. Nicht, weil Vera Brühne schlapp gemacht hätte, sie hatte sich sehr schnell wieder gefangen, sondern weil die hemmungslose Menschenmenge sie beinahe erdrückt hätte. Bei aller Abscheu vor dem, was wir in den vergangenen Prozesswochen zu hören bekamen, die Abscheu wich dem Mitleid, als 10 Minuten nach dem Urteilsspruch für Vera Brühne und Johann Fehrbach der Jahrmarkt der Gaffer und keifenden Frauen begann. Und hier, aus der atemlosen Stille des Schwurgerichtssaals in den Zirkus des Justizpalastes.
Ich sage nur, es sind keine Beweise hier, ne? Und es ist sehr schwer, jemanden lebenslänglich zu verurteilen, ist meine Meinung.
Was meinen Sie?
Dabei bin ich nicht.
Also ich meine, dass das Urteil schuldig ist. Ich meine, dass das Urteil gerecht ist. Und also wenn sie freigesprochen wäre, dann würde wohl jeder vielleicht oder manch einer noch versuchen, solch einen Mord zu begehen.
Ich habe die Angst haben, dass nur Tatverdacht weiter besteht, aber die, wie sagt man da, die Indizien nicht ausreichen zur Beurteilung.
Gut, gerecht, sehr gut, gerecht, ganz gut. Alle Achtung, ganz gut, also ganz gut. So habe ich es gemeint. Solche Frauen können ausgerottet.
Hoho, ausgerottet, die Vokabel 1962, immer noch extrem präsent. Was macht das mit uns, Thomas Fischer? Es ist schon der aufgeregte Volkszorn, den wir hier spüren, oder? Und hätte man sie nicht verurteilt, auch eine wirklich sehr schlüssige Argumentation, wären vermutlich zahlreiche weitere Ärzte durch ihre Geliebten ermordet worden. So hat es die Dame, glaube ich, gemeint. Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt.
Weit verbreitete Vorstellung davon, so was Strafrecht da ist. Man muss halt immer wieder mal ein Zeichen setzen, denn sonst fallen die Menschen übereinander her und ermorden sich gegenseitig.
Aber eine insgesamt fast schon hysterische Stimmung, oder?
Ja, nicht nur fast, sondern auf jeden Fall ganz und gar hysterisch. Wir kennen das ja auch zum Beispiel aus dem Bartsch-Fall, den wir bei anderer Gelegenheit hier schon besprochen haben. Auch das war ja so ein herausragender Fall, der dann plötzlich das Interesse einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung für mehrere Wochen fast vollständig absorbiert hat und auf sich gezogen hat. Und zu dem dann auch jeder eine Meinung hatte. Also auch in dem Fall Brühne war es ja so, dass das Verfahren mindestens auf 2 Ebenen oder wahrscheinlich eher auf 3 Ebenen lief. Nämlich erstens im Gericht, im Justizsystem, zweitens in der Presse und drittens in der Öffentlichkeit. Und da hatte halt jeder eine Meinung, jeder war irgendwie sachverständig für was auch immer, für Ärzte oder für Geliebtsein oder für Habgier oder für weißblonde Frisuren.
Ruchlose Frauen.
Und ja. Ruchlose Frauen sowieso. Die einen waren davon aufs Höchste fasziniert und dachten immer, hätte sie doch nur mich genommen und ich hätte ihr die Villa doch gerne gegeben. Und die anderen haben halt gesagt, so eine wie die, die muss weg, weil die ist halt ganz anders als wir. Und
die gehört ausgerottet. Aber jetzt ist sie dann 17 Jahre in Haft gewesen. Wir spulen mal gedanklich vor in das Jahr 1979. Ihre Haftentlassung steht an. Damals der Reporter Joachim Hemann. Und eigentlich die Aufregung immer noch unverändert ganz genauso groß.
Der Weg, auf dem man Vera Brühne am unauffälligsten aus der von Journalisten belagerten Frauenstrafanstalt Eichach herausschleusen konnte, war so naheliegend, dass er schon wieder unwahrscheinlich wurde. Man hatte sie nämlich bereits gestern mit dem ganz normalen Gefangenentransport nach München gebracht und dort heute früh entlassen. Die 15 bis 20 Reporter und Fotografen, die noch heute Vormittag in Eichach auf sie warteten, hätten es wissen können, denn das bayerische Justizministerium hatte bereits gesagt, in Eichach werde es für sie nichts zu sehen geben. Dieses den Justizbehörden durchaus genehme Versteckspiel entsprach dem Wunsch Vera Brühnes, die ihre Lebensgeschichte und deren Fortsetzung exklusiv an eine Illustrierte verkauft hat und deshalb keine Gratisvorstellung für die Presse geben wollte. Nach unbestätigten Informationen wird Frau Brühne die nächste Zeit auf der spanischen Insel Gomera verbringen, wo ihre Tochter Sylvia und deren Mann eine Ferienwohnung haben. Über ihre weiteren Pläne ist nichts Konkretes bekannt. Auf jeden Fall betreibt sie noch ein Wiederaufnahmeverfahren und wird so das Interesse an ihrem Schicksal gelegentlich und noch einige Zeit aufrechterhalten. Auf jeden Fall aber bedeutet dieses auch für die 70-Jährige eine vorläufige Existenzabsicherung, wenn alle möglichen Leute bis zu Werbeagenturen an ihrer Popularität verdienen wollen, solange es noch geht. Berichte über ihre ersten Schritte in die Freiheit wurden übrigens bereits für nächste Woche angekündigt.
auch ein ganz, ganz klitzekleines bisschen voreingenommen, der Kollege. Aber offenkundig ist das Interesse ja kein bisschen abgeebbt in diesen 17 Jahren, oder? Und aus dem Versuch der Justizbehörden, so würde ich es werten, Frau Brühne noch so ein bisschen Persönlichkeitsrechte zu wahren, in dem Augenblick, in dem sie aus der Haft rauskommt, wird in der Berichterstattung ein den Justizbehörden genehmes Versteckspiel.
Ja, das haben Sie schon recht, ja. Obwohl es ja so ein bisschen ambivalent ist, ja. Also teilweise ist Brühne hier Täterin, also Täterin dieses Medienspektakels, an dem sie sich beteiligt oder das sie sogar anheizt mittels Wiederaufnahmeverfahren. Teilweise ist sie dessen Opfer. Gut, das ist halt der Sound des sogenannten kritischen Journalismus, der halt hier und da kleine Spitzen streut und am Ende dann irgendwie offen lässt. Hauptsache so ein bisschen ironisch distanziert. Aber natürlich kann man sagen, im Wesentlichen trifft das wahrscheinlich den Sachverhalt. Es gab mit dieser schillernden Figur, ob die nun tatsächlich genuin schillernd war oder nur schillernd gemacht wurde, aufgeblasen wurde, ja. Genau, das weiß man ja gar nicht mehr genau. In solchen hysterischen Rasereien verschieben sich ja alle Bilder und alle Wahrheiten. Und ja, es war mit dieser schillernden Figur noch immer Aufmerksamkeit zu erregen und eine Menge Geld zu verdienen.
Gucken wir doch bitte nochmal auf die Fakten der eigentlichen Tat. Ein Indizienprozess mit einer unglücklichen Ermittlungsvorgeschichte, denn erstmal wird ein doppelter, erweiterter, wie auch immer, Suizid angenommen der Haushälterin und des Arztes. Die werden richtig bestattet. Dann kommt die Erkenntnis des Testamentes. Der Sohn sät Zweifel, sagt, das kann doch alles so nicht sein. Dann findet man, hoppla, Schussverletzungen. Dann gehen die Ermittlungen los und vielleicht eines der wichtigsten Indizien, das dann plötzlich gegen Vera Brühne spricht, ist nicht nur das Erbe, sondern eben auch so ein seltsamer Brief, der dazu benutzt worden sein könnte, um Zugang zum Haus des Dr. Braun zu finden. Ist doch eigentlich von der Grundkonstellation, von den Zutaten her, das, was man so für einen Indizienprozess mittlerer Art und Güte irgendwie braucht, um einer Kammer das Material zu geben, sich die Meinung zu bilden, reicht uns das oder reicht uns das nicht? Oder ist nicht in irgendeiner Richtung jetzt auffällig wenig oder viel?
Das ist schon relativ wenig. Es kamen ja noch andere Sachen dazu, und zwar in jeder Richtung. Angefangen schon natürlich alles mit dem offensichtlichen Irrtum der Polizei. Es handelt sich um einen sogenannten erweiterten Suizid, wonach der Arzt erst seine Haushälterin, mit der er, glaube ich, auch eine intime Beziehung hatte, und dann sich selbst erschossen habe. Und wenn man sich selbst erschießt, ist natürlich, sagen wir, nicht sehr häufig, dass man sich dann zweimal in den Kopf schießt. Also wie man zwei Einschüsse oder so übersehen kann und da nur einen findet, das ist schon erstaunlich. Aber vielleicht hat man gedacht, der zweite Einschuss ist auch die Ausschusswunde, kann ja sein. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls natürlich ein bisschen schlampig ermittelt. Und dann tauchten halt diese Anhaltspunkte auf, weil der Sohn halt dachte, das hat mein Vater nicht gemacht. Der wollte sich nicht umbringen, der hätte es nicht getan. Und diese Frau Brühne, die hatte immer ein Motiv. Das wäre also Tatinteresse schon mal da. Man sucht bei Tötungsdelikten immer im nahen Umfeld, weil da die meisten Anhaltspunkte in der Regel sich dann auch bestätigen. Also die meisten Täter von Tötungsdelikten kommen halt aus einem jedenfalls erweitert nahen Umfeld des Opfers.
Was dann lange Zeit bei der Polizei zu dem Begriff Beziehungstat geführt hat, der häufig falsch interpretiert wird, unter anderem deswegen auch eigentlich nicht mehr verwendet werden soll, sagen viele Kriminalisten, weil das Wort halt irgendwie so ein bisschen in die falsche Richtung führt. Man immer denkt Liebesbeziehung oder was auch immer Beziehung, aber es heißt eigentlich im kriminalistischen Gedanken überhaupt nur eine Beziehung, also nicht ein völlig außenstehender Täter, sondern jemand, der in einer engeren Beziehung zum Opfer steht.
Das kann man so sehen. Man kann es auch noch enger fassen und sagen, es ist eine Tat, die in einem Beziehungsgeflecht oder in einer Beziehungslage zwischen Täter und Opfer sich ereignet hat. In der Regel wird man da Tötung innerhalb einer Familie oder einer Lebensgemeinschaft, wie auch immer, damit bezeichnen.
Genau, aber dieses Missverständnis schwingt irgendwie immer so mit, das weil springt. Viele Menschen mit dem Wort Beziehung, Liebesbeziehung assoziieren und so das ist es nicht gemeint. Und
so ist es nicht zwingend gemeint. Das ist zwar häufig der Fall, aber ist keineswegs die Regel.
Genau.
Also von allen Tötungsdelikten ist die Beziehungstat eine größere Gruppe, und da gibt es halt die Untergruppe, eine Liebesbeziehungstat. Das kann ja auch eine Beziehung zwischen Geschwistern oder Eltern und Kindern sein oder zwischen zwei Freunden oder was auch immer. Das bedeutet nur, dass halt die beiden Täter und Opfer in einem Beziehungsverhältnis standen, wobei das Beziehungsverhältnis eine, wenn nicht ursächliche, doch jedenfalls hintergrundbildende Bedingung der Tat ist, denn sonst hat es keinen Sinn. Jeder Mensch, der umgebracht wird, hat natürlich irgendwelche Beziehungen zu anderen Menschen. Ja. Also so ist natürlich nicht gemeint, sondern eine Beziehung, aus der heraus die Tat entsteht.
Seit vielen Jahren wird darüber diskutiert. Ich glaube, so das erste ganz große öffentliche Missverständnis mit diesem Wort ist 2012 im Rahmen der Entdeckung des nationalsozialistischen Untergrundes passiert, als der damalige BKA-Präsident Jörg Zierke von einer möglichen Beziehungstat beim Mord an der Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter sprach. Was er meinte war, dass man sich eben das persönliche Umfeld auch von Frau Kiesewetter ausgesprochen gut anguckt. Und was alle verstanden haben, war, dass sie wohl irgendwas mit den Terroristen gehabt haben wird. Und das war dramatisch, dieses Missverständnis. Mhm. Und wie Sie sagen, seitdem gibt es viele Fälle, in denen dann kritisiert wird, es hätte irgendetwas Verniedlichendes oder Irreführendes, deswegen als Wort nicht mehr gebraucht. Aber wir sind sehr weit weg von Vera Brühne, dass da eben über das Erbe hinaus und über die sexuelle Beziehung hinaus noch weitere Kontakte zu Dr. Braun bestanden haben könnten. Dafür war dieser Brief ein Indiz. Und dann hat sie eben auch angefangen, in ihrem eigenen Umfeld ein bisschen zu manipulieren, was es an möglichen Beweisen gibt. Stichwort Tagebuch ihrer Mutter. Also schon auch ein rätselhaftes Verhalten mal mindestens.
Ja, sie hat versucht, sich ein Alibi zu verschaffen und gegen sie sprechende Indizien irgendwie unsichtbar zu machen. Da gibt es eine schöne Formulierung des Bundesgerichtshofs, die lautet, auch ein Unschuldiger kann zum Mittel der Lüge greifen. Um sich irgendwie
noch unschuldiger zu machen.
Ja, um die Gefahr der Verurteilung noch weiter von sich wegzudrängen. Also bloß, dass jemand ein falsches Alibi angibt beispielsweise, reicht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs regelmäßig nicht aus, um zu sagen, ah, da kann man ja sehen, dass er gelogen hat. Und wenn er in dieser Sache gelogen hat, dann wird das wahrscheinlich gewesen sein. Es ist nur ein kleiner Mosaikstein unter anderen. Und muss halt im Gesamtzusammenhang bewertet werden.
Im Roman, im Fernsehkrimi, da findet man das ganz oft, dass mögliche Täter oder unter Verdacht geratene Personen seltsame Dinge tun, obwohl sie unschuldig sind, um sich quasi unsichtbar, haben Sie es gerade genannt, finde ich eine gute Formulierung, gegenüber den Ermittlungsbehörden zu machen. Wie ist es bei Ihrer Erinnerung an die Praxis? Hatten Sie mit Fällen zu tun, in denen auch wirklich Unbeteiligte sich durch ungeschicktes Verhalten, durch komische Angaben, vielleicht sogar durch Lügen in eine schwierige Situation gebracht haben, weil sie zwar wirklich unschuldig waren, aber einfach ungeschickt agiert haben?
Ja, natürlich. Das kommt immer mal wieder vor. Sowohl bei Schuldigen als auch bei Unschuldigen, die dann irgendwie sagen, na, das kann ich gar nicht gewesen sein, da war ich ganz weit weg. Und dann stellt sich raus, so weit war das nun auch wieder nicht. Oder war gar nicht weg. Das sind eigentlich normale Vorgänge in einem Ermittlungsverfahren, die da immer wieder auftauchen.
Können wir irgendwas für die Praxis, für Sie und mich und alle, die uns zuhören, die in eine Vernehmungssituation geraten, ableiten? Der klassische Anwaltssatz, einfach gar nichts sagen? Ja. Oder nur, wenn man was am Kerbholz
ja,
hat?
Ja, nein, da kann ich, allgemeine Regeln kann ich da nichts sagen. Gar nichts sagen bis zur Verkündung des Urteils ist gelegentlich vielleicht nützlich, aber kann man nun wirklich auch nicht als Standardprozessverhalten empfehlen. Und immer die ganze und nur die reine Wahrheit sagen, kann man zwar jetzt moralisch natürlich sagen, die Wahrheit ist immer gut. Allerdings, wenn die Beschuldigung stimmt, muss man ja auch nicht sagen, jetzt ist deine Hauptaufgabe, dich jetzt mal hier zur Schuld zu bekennen und ein Geständnis abzulegen.
Selbstaufklärung zu betreiben. Im Fall Vera Brühne haben ganz viele Leute eine ganze Menge gesagt, unter ganz dubiosen Umständen. Über den medialen Zirkus haben wir schon gesprochen. Aber das ging auch so weit, dass einzelne Journalistenkollegen, insbesondere ein ganz konkreter Reporter, tief in die Privatsphäre von Familie Brühne eingedrungen sind. Das ging so weit, dass dieser Reporter ein Verhältnis mit der Tochter von Vera Brühne angefangen hat, um an Informationen zu kommen. Aus Ihrer Sicht auch besondere Grenzüberschreitungen oder das, was man damals halt so getan hat, um an eine gute Geschichte zu kommen?
Ja, ob das damals jetzt dazu gesagt werden muss, weiß ich nicht genau. Ja. Es gibt ja solche Fälle wahrscheinlich immer noch. Man erfährt sie halt nicht immer. Und im Bereich dieses Sensationsinvestigativismus gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Und da wird, glaube ich, nicht nur ganz gelegentlich ohne jede Moral rumgestochert und irgendwas an das Tageslicht gezerrt, um jeden Tag oder jede Woche wieder was Neues zu schreiben. Ich glaube nicht, dass das 1962 schlimmer war als heute. Im Gegenteil. Also heute haben wir noch diesen ganzen Drecksbereich des Internets und der sogenannten sozialen Medien dazu, wo das ja auch in höchstem Maße dann gehandelt und in sich überbietender Geschwindigkeit verbreitet und verfälscht und so weiter wird. Also ist eine große Gefahr.
Im konkreten Fall hat der Reporter der Abendzeitung die Tochter dazu gebracht, zur Polizei zu gehen und im Grunde zu sagen, ihre Mutter hat ihr gegenüber den Mord in allen Einzelheiten gestanden. Das war natürlich eine Sensation, stand natürlich dann auch in der Zeitung. Und vor Gericht hat dann eben die Tochter dieser Aussage widerrufen. Können wir daraus irgendetwas ableiten? Ist das plausibel? Ist das nicht zu bewerten? Wie gehen wir damit um? Für den Prozess war es natürlich spektakulär bis zum Gehtnichtmehr und für viele Menschen ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Die Tochter wird ja wohl nicht die Mutter bei der Polizei anschwärzen, wenn da nichts war.
Na, das kann man so auch nicht sagen. Es gibt schon Töchter, die ihre Mütter anschwärzen, wenn da nichts war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob die Tochter dann in ihrer gerichtlichen Aussage gesagt hat, das habe ich zu diesem Reporter nie gesagt. Oder ob sie nur gesagt hat, das habe ich zwar dem Reporter erzählt, das war aber falsch, die Mutter hat es mir nicht gesagt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Könnte ja beides sein. Also sie könnte gesagt haben, das hat der sich ausgedacht oder das habe ich mir ausgedacht.
Sie hat die Aussage widerrufen, ihre Mutter habe ihr den Mord gestanden.
Ja, das klingt danach, dass sie sich das ausgedacht habe. Kann natürlich auch sein, aber das ist jetzt wiederum eine in Anführungszeichen Beziehungstat zwischen ihr und diesem investigativen Journalisten. Das müsste man im Einzelnen dann sich genau anschauen, wie das gekommen sein kann. Aber unmöglich ist das natürlich nicht.
Ich bin nicht sicher, ob es ein investigativer Journalist war. Ich glaube, es war ein Windhund-Journalist, ein leitender Reporter der Abendzeitung. Später dann lustigerweise jemand, der mir wieder begegnet ist, Jahrzehnte später in einem gänzlich anderen Strafverfahren, nämlich dem gegen Verena Becker wegen der möglichen Ermordung von Siegfried Buback und seinen Begleitern, RAF-Attentat in Karlsruhe. Da war es nämlich genau der gleiche Reporter, der plötzlich erzählte, ihm habe ja damals der Hamburger Verfassungsschutzchef quasi in allen Einzelheiten ganz vertraulich erzählt, wie dieser Mord abgelaufen ist. Das war von vorne bis hinten auch eine wirkliche Räuberpistole. Es gab überhaupt keinen Beleg. Praktischerweise war natürlich der Hamburger Verfassungsschutzchef auch lange verstorben. Es blieb völlig dunkel, warum er es hätte wissen sollen. Aber genau der gleiche Reporter und genau die gleichen seltsamen Dinge wie damals bei Vera Brühne. Und man kam nicht so richtig aus dem Verdacht raus, da geht es eher um Selbstdarstellung.
Ja, kann sein. Ich kann das nicht beurteilen. Es ist natürlich auch möglich, dass das innerhalb dieser Beziehung dann irgendwie hypothetisch diskutiert wurde. Ja, und er hat diese hypothetischen Erwägungen, die da angestellt wurden, zu einer definitiven Behauptung weiter und umgedeutet.
Verdichtet, sagt man neudeutsch, ja.
Kann man auch sagen. Außerdem hat es ja damals den Begriff Investigativjournalismus noch gar nicht gegeben. Und die Bereiche von Windigkeit und Investigation sind ja nicht, sagen wir mal, kategorial jetzt voneinander getrennt.
Ja, das stimmt.
In der Lebenswirklichkeit.
Da wir von Windigkeit sprechen, was halten Sie denn als Starnberger von diesen ganzen Pullacher-Theorien? Der Herr Dr. Braun könne an Waffenhandel beteiligt gewesen sein, der BND könnte ihn aus dem Weg geschafft haben. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich sag mal flapsig, da unten bei Ihnen in der Gegend in dieser Zeit, da waren Sie noch nicht in Starnberg, gebe ich zu, aber da war Pullach und der BND eigentlich für alles gut, oder?
Naja, das war vielleicht auch, aber ich bin also wirklich der Letzte, der berufen oder willens ist, eine weitere Theorie über den Fall Vera Brühne jetzt zu entwickeln. Ja. Wohnsitz hin oder her. Ich habe nicht die Spur einer Ahnung, ob dieser Arzt da jetzt Waffengeschäfte und BND. Auf jeden Fall gab es da Unklarheiten mit dem BND.
Sehen Sie da doch aber bitte unsere Chance, lieber Thomas Fischer, wenn wir jetzt eine knallige BND-Idee hier entwickeln. Ja, wenn Dr. Braun vielleicht die deutsche Atombombe entwickelt hätte, was könnten wir für Schlagzeilen generieren?
Ja, das ist wahr, aber sie würden halt dahin plätschern wie alle anderen Schlagzeilen auch. Und am Schluss wird man sagen, mal, nichts Genaues weiß man nicht, bevor nicht die Archive geöffnet werden und die Geheimakten der Organisation Gehlen aus den tiefsten Kellern gehoben werden. Und dann wird sich alles enthüllen und Frau Vera Brühne kriegt nachträglich in Pullach ein Denkmal aufgestellt. Das könnte alles sein, aber das wird nach meiner Zeit sein.
Vera Brühne, die Atomlady. Deswegen trug sie die Sonnenbrille.
Ja, kann alles sein. Zurück zur Menschenwürde und zur Prozessführung.
Schade.
Denn ich denke mir auch, wir können den Fall ja heute nicht besprechen, indem wir jetzt sagen, wir haben die Lösung oder wir wissen es jetzt besser als die, die dabei waren und so weiter. Die Zeugenaussage war wahrscheinlich falsch. Wir haben ja vorhin die aufgeregten Leute auf dem Marktplatz gehört. Hunderttausende von Menschen haben gewusst, welche Zeugenaussage richtig und welche falsch ist und wer ein schlechter und guter Mensch ist. So ist das halt, wenn so eine Hysterie sich breit macht und jeder rumläuft und sagt, ich weiß es, wenn ich der nur in die Augen gucke, dann sehe ich schon, dass sie ein schlechter Mensch ist oder ein guter oder ein verzweifelter oder, und sie hat selber dazu beigetragen durch dramatisches Verhalten, muss man sagen. Dramatisch jetzt im übertragenen Sinne. Nur, glaube ich, ganz am Schluss hat sie sich dramatisch verhalten im Gerichtssaal, mit einem Schrei zusammengebrochen, als sie dann abgeführt wurde und so weiter. Das waren natürlich Szenen, die dann im Gedächtnis bleiben, wie in dem Spielfilm Frenzy von Alfred Hitchcock, wo dann der unschuldig zum Tode verurteilt im Gerichtssaal schreit, seine Unschuld hervorschreit noch und dann den wahren Mörder entlarven will. Und solche Dinge, das ist natürlich Futter für die Sensationslust und für die Erregung, die damit verbunden ist. Man wundert sich ja doch immer sehr stark, welche Freude Menschen empfinden können, an sowas teilzuhaben oder jedenfalls Zeuge davon gewesen zu sein.
Ja, weil es dieses Existenzielle hat, weil es geht um das höchste Rechtsgut, es geht um Leben und Tod, es geht um die Frage, schuldig oder nicht schuldig.
Ja, es muss ja aber doch auch immer natürlich um die Menschen selbst gehen, die sich so da reinsteigern. Ja. Also irgendwas in ihnen muss ja dazu führen, dass dann solche Überidentifikation mit dem Fall oder mit dem Opfer oder mit dem Beschuldigten und so weiter stattfinden und das in so eine hysterische Raserei gerät, wo man eigentlich sagen muss, vernünftige Menschen können doch nicht ernsthaft glauben, bloß weil sie da irgendwie auf der Zuschauerbank sitzen. Sie würden jetzt da plötzlich die Meisterdetektive sein und wüssten ganz genau, was passiert ist, bloß aus irgendwelchen seltsamen Erzählungen. Auch das Gericht hat, soweit ich das aus alten Pressemitteilungen nachvollziehen konnte, da nicht ganz unfleißig mitgewirkt. Und auch zahllose andere Leute und Wichtigtuer. Also beispielsweise sind jede Menge Männer als Zeugen vernommen worden, mit denen Frau Brühne auch intime Beziehungen gehabt haben soll. Die sind alle geladen worden. Insgesamt sind da, glaube ich, fast 100 Zeugen vernommen worden. Und die sind dann alle geladen worden und dann hat der Vorsitzende sie belehrt und hat gesagt, ja, nur für den Fall, dass sie jetzt zugeben müssten oder wollten oder gefragt werden würden, ob sie ein intimes Verhältnis mit der Frau Brühne hatten, wollte sie darüber belehren, dass dies möglicherweise ihre Ehe gefährden könnte und sie hätten jetzt ein Recht zur Zeugnisverweigerung. Und die haben dann alles Zeugnis verweigert. Was natürlich das Publikum wiederum veranlasst zu sagen, ja, die werden schon wissen, warum. Ja. Und das führte dann eigentlich immer nur zur weiteren Steigerung. Ja. Da hatte die Brühne plötzlich 50 Liebhaber oder 100 oder was auch immer. Und alles wurde immer noch schlimmer. Eine Teufelin, der die Männer verfallen wie nichts und die jeden in ihre kleine Wohnung zerrt, um für Geld mit ihnen Geschlechtsverkehr auszuüben.
Aber gucken wir uns bitte diese Belehrung ganz kurz strafprozessual an. Ist doch eigentlich Mumpitz, oder? Also haben die Zeugen da ein Auskunftsverweigerungsrecht und wenn, warum?
War damals nicht der Ehebruch noch strafbar?
Das frage ich Sie.
Ich halte es nicht für unmöglich, dass das so bis 1969.
Sehen Sie, auf die Idee kam ich jetzt so spontan gar nicht. Interessant.
Vielleicht hat er sie auch nur belehrt, dass sie die Wahrheit sagen müssen und sonst irgendwas.
Diese Aussage könnte ihre Ehe gefährden. Ja, genau. Der Staatsanwalt notiert schon, ob sie...
Ehe gefährden würde man eher an Familienrecht denken. Und hinten sitzt die eifersüchtige Ehefrau oder die liest die Bildzeitung am nächsten Tag und sagt, mein Mann hat auch gestanden, dass er was mit der Brühne hatte. Ab zum Scheidungsanwalt. Könnte ja auch sein.
Wir haben glücklicherweise auf der anderen Seite der Scheibe ja Georg Brandl sitzen. Der hat schnell das große Google angeworfen. Bis 1969 war der Ehebruch strafbar. Hatten Sie natürlich, ja, das ist meiner Jugend und Unschuldigkeit geschuldet, dass ich auf diese Idee gerade nicht gekommen bin, weil ich habe gedacht, warum zum Teufel sollte die Belehrung denn den Seitensprung umfassen? So lernt man dazu.
Und man lernt, wie die Stimmung in den 60er Jahren war, also jedenfalls Anfang der 60er, das war jetzt hier nicht Flower Power Bewegung und Woodstock und Summer of Love, sondern das war 1962, da war die Welt noch extrem in Ordnung.
Jedenfalls in Pöcking.
Ja, jedenfalls in Pöcking und bei deutschen Landgerichten. Und da wurde die Sittlichkeit jedenfalls nach außen hin noch außerordentlich hochgehalten.
Ja.
Und das im Hintergrund in den Separés, die Champagnerkorken knallten, das war ja nur was für ganz verruchte und mondäne Menschen, die sich in Kurstätten und Casinos rund um Baden-Baden aufhielten und mit Lebedamen in ihren offenen Roadstern über die Landstraßen fuhren.
Und in ihrer Konversation wahrscheinlich das Französische pflegten und nicht wussten, was MeToo bedeutet.
Das auf jeden Fall nicht. Außer sie hätten jetzt halt noch irgendwie sagen wollen, ich nehme auch noch eine Flasche. aber sonst glaube ich
jedenfalls nicht in der heutigen Bedeutung der Formulierung. Vera Brühne hat bis zu ihrem Tod darauf beharrt, sie ist es nicht gewesen. Und auch das können wir uns nochmal anhören. Es gibt einen kurzen Interviewton von ihr 40 Jahre nach der Tat.
Falsches Urteil, ein Irrtum größter Klasse. Ich habe nach wie vor schlaflose Nächte und es kommt immer wieder hoch. Aber ich kann nicht immer darüber sprechen. Es ist eben ein Fehlurteil, mit dem man leben muss. Nicht? Eine furchtbare Situation, die auch wahrscheinlich nie verebben wird. Nie.
Das werden wir ihr ganz sicher glauben, dass sie das Zeit ihres Lebens beschäftigt hat. Dass jemand Zeit seines Lebens darauf beharrt, etwas nicht gewesen zu sein, haben wir auch schon das eine oder andere Mal in diesem Podcast besprochen. Wir können nicht so richtig viel daraus schließen, oder?
Warum sollte sie es einräumen, wenn sie es nicht war? Und wir wissen es ja nicht. Und rückblickend auf dieses Verfahren von 1962 können wir nur sagen, es war eine sehr schwierige Beweislage. Das wird man sicher ohne weiteres sagen können. Und das damalige entscheidende Tatgericht hat diese Beweislage so gelöst, dass gesagt wurde, wir haben keine Zweifel an der Schuld. Der Angriffspunkt oder um was es da geht, ist ja die Frage, war das eine Beweissituation, in der man hätte Zweifel haben müssen, um dadurch, wenn man Zweifel hat, dann dazu zu kommen, zu sagen, jetzt gilt der Zweifelssatz und dann ist er halt im Zweifel freizusprechen, auch auf die Gefahr hin, dass man den einen oder anderen Schuldigen dadurch nicht erwischt. Das ist ja ein Kerngedanke des rechtsstaatlichen Strafrechts, dass man im Zweifel nicht jemanden verurteilen kann, sondern im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden ist. Freilich ist der Zweifelssatz nur dann anzuwenden, wenn man Zweifel hat. Und die Diskussion hat sich ja seit Jahrzehnten darum gedreht, ob man Zweifel haben müsse. Wie man das heute sehen würde, wie man heute die Zeugen vernehmen würde, das weiß man alles nicht. Man kann sich nicht mehr genau vorstellen, wie das Gericht besetzt war, was das für Menschen waren. Da saßen ja jetzt keine
jungen, aufgeschlossenen Kreativjuristen,
Soziologiestudentinnen und Psychologinnen als Chefin da, sondern das waren ja alles
arrivierte bayerische Richter.
Ja, das waren Richter und Chefin und das waren sicher gewiss alles Männer. Und die hatten auch eine Vorstellung davon, wie man als Frau so sein muss. All das spielt ja eine Rolle. Es gibt ja Stimmungen, die man gar nicht persönlich unbedingt als Schuld zurechnen muss oder jemand vorhalten muss, sondern es gibt Stimmungen in der Gesellschaft, die sich selbstverständlich auch in die Gerichte und in die Vorstellungen und Maßstäbe von Gerichten fortsetzen und fortpflanzen. Nur so ändert sich ja auch die Rechtsprechung, weil halt Stimmungen aus der Gesellschaft aufgenommen werden. Und wenn man damals halt auf der Anklagebank saß, erinnern Sie sich vielleicht auch nur so Mitte der 60er Jahre und hatte ganz lange Haare und machte irgendwelche Faxen und wollte nicht aufstehen, wenn der Herr Vorsitzende sagte, stehen Sie auf, Angeklagter.
Wenn es der Wahrheitsfindung dient.
Dann war man ja ein sogenannter Gammler. Und da stand draußen auch der Mob und schrie ab ins Arbeitslager. Und aus diesem Mob haben sich ja die Schöffen rekrutiert. Und die Richter stammten ja auch 1962 noch aus einer Zeit, es waren ja keine jungen Referendare, sondern Berufsrichter. Und die stammten ja auch aus einer Zeit, wo man mit Personen wie der Person, die Frau Brühne erstens war und zweitens zu sein schien und drittens sein sollte, nach allgemeiner Ansicht, auch nicht viel Mitleid hatte.
Und noch ganz anders umgegangen ist, so irgendwie, ja?
So ist es, ja.
Ja. Das Gericht hat neben dem eigentlichen Urteil noch die Nebenfolge ausgesprochen, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Was ist das und warum haben wir das nicht mehr?
Ja, man kann die Wahlfähigkeit, glaube ich, noch immer aberkennen. Das ist ja sowas, so ein Ehrenrecht. Wählbarkeit und Wählen. Ja, die bürgerlichen Ehrenrechte sind halt das äußere Zeichen der Anerkennung des Mitbürgerseins. Ja, also gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein. Sie erinnern sich vielleicht noch an Filmaufnahmen von Verfahren des Volksgerichtshofs, die bekannt sind, wo der Präsident des Volksgerichtshofs die Attentäter des Stauffenberg-Attentats und mit ihnen Verbündete oder Gesinnungsgenossen zusammenschreit und verurteilt. Und da lauten die Urteile immer, ehrloser Mörder ist er. Ja, für immer ehrlos und ausgestoßen aus dem Volkskörper. Das steckt dahinter. Ja.
Also eine gesellschaftliche Ächtung.
Eine höchstmögliche formale gesellschaftliche Ächtung. Man kann sagen, ist jetzt mir auch wurscht, ob ich demnächst wieder die Landtagswahl mitmachen kann. Aber das ist ja so eine frühe Form von, um das Wort mal zu gebrauchen, Feindstrafrecht. Ja. Also jemand stellt sich selbst durch seine Tat außerhalb der Gesellschaft. Und wird überhaupt nicht mehr als Mitbürger, sondern nur noch als Feind betrachtet, den man gar nicht mehr teilhaben lässt an Willensbildung und an Demokratie und sonst was. Der ist einfach nur noch wegzusperren. Das steckt ursprünglich dahinter.
Hm. Das war der Fall der Vera Brühne. Danke, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem Dank an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn hier Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Eine Nachricht ist auf unserem Anrufbeantworter.
Hallo Holger, hier ist Ayla. Mein Vater hat mir von einem ehemaligen Hotel im Schwarzwald erzählt, wo ihm Kindergeister erschienen sind. Und seitdem ist er überzeugt davon, dass mit diesem Ort irgendwas nicht stimmt. Und glaub mir, nicht nur ein Mörder hat an diesem Ort übernachtet. Zusammen mit meiner Freundin Jurate bin ich dieser Erzählung nachgegangen. Und daraus ist unsere sehr spannende sechsteilige Serie Babas Geister entstanden. Ab dem 29. Januar kann man alle Folgen unserer Geistersuche in der ARD Audiothek und in der Deutschlandfunk-App hören. Verpasst das nicht.
Danke für diesen Tipp. Ich sage auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um einen extremen Fall von Beziehungstat im rheinland-pfälzischen Diez. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.